SWR 2 lesenswert. Fortsetzung folgt.
Heute hören Sie die 7. von 14 Folgen des Romans Unser Deutschlandmärchen von Dinscha Gütschjeder. Die Geldprobleme der Familie bleiben. Der kleine Dinscha schuftet für seine finanzielle Unabhängigkeit und fährt den Traktor, wenn seine Mutter und die anderen Frauen als Erntehelferinnen arbeiten. Doch jetzt ist die Erntezeit vorbei, der letzte Lauch aus der Erde gezogen. Dinscha ist 12 Jahre alt und braucht dringend einen Überbrückungsjob. Da trifft es sich gut, dass sein Onkel Mustafa eine Hilfe sucht fürs Bettenmachen und Geschirrspülen am Wochenende in seinem neuen Laden. Super für Dinscha, eventuell schwierig für seine Eltern. Der Laden ist ein Bordell. Wie sagt er es seiner Mutter? Es lesen Sema Peuras und Hassan Taschken.
Am nächsten Tag finde ich dich in der Küche an der Spüle. Langsam stelle ich meine Schultasche ab und setze mich auf dem Stuhl hinter dir. Mutter, ich will dir was sagen, aber versprich mir, dass du nicht mit mir schimpfen wirst. Einverstanden? Du drehst dich um und ohne auf deine Antwort zu warten, leg ich los. Gestern Abend hat Onkel Mustafa mir den Vorschlag gemacht, jeden Samstagmorgen in seinen Laden auszuhelfen. Er würde mir auch eine Mark mehr als Willi zahlen. Deine Blicke sagen schon alles. Ich hab verkackt. Wenn du noch mal ein Wort darüber verlierst, breche ich dir den Hintern, dann kannst du arbeiten, wo du willst. Das war's. Ich nehme meine Schultasche und gehe ins Wohnzimmer. Da steht der einzige Tisch im Haus, an dem ich meine Hausaufgaben erledigen kann. Du erzählst die Sache dem Vater und ich weiß nicht wie, aber er schafft es, dich dann doch zu überreden. Als ich meine Schultaschen gerade wieder einpacke, kommt er zu mir und sagt, dass ihr einverstanden seid. Ich könne mit dem Onkel fahren. Juhu! Ich darf am kommenden Samstag mit ins Bordell. Damals konnte ich nicht wissen, dass dieses Etablissement meine erste Schreibakademie werden würde. Samstagmorgen um 5 Uhr bin ich auf dem Bein. Onkel Mustafa kommt. Wir setzen uns in sein Jetta, den er für 50 Mark von einem Schrotthändler erstanden hat. Nach 20 Minuten Fahrt parken wir vor einem Gebäude, dessen Fenster mit roten Folien abgeklebt sind. Interessant. Wir nehmen den Nebeneingang. Schon beim Betreten des Vorraums wird mir schwindelig. Ein ganz penetranter, süßlicher Geruch schlägt mir entgegen. Der Raum ist mit allen möglichen Kitsch dekoriert. Auf der Bartheke stehen hunderte dreckige Gläser. Das ist mir ja nicht fremd. Damit beginne ich. Nach den Gläsern leere ich die Aschenbecher, lege die Kissen in der Sitzecke wieder zurecht. Über dem Fernseher hängen ein paar Regale. Da will ich auch ein wenig Ordnung hineinbringen. Die VHS-Kassetten nach Titeln sortieren, so wie ich es zu Hause mit meinen Musikkassetten mache. Ein Gefühl aus Ekel und Neugier durchfährt mich. Auf dem ersten Cover stecken drei Männer ihre Schwänze in drei Löcher der Frau. Auf dem zweiten liegt eine Frau auf einer Kutsche und mehrere Männer spritzen auf sie ab. Die Titel deuten auf ein neues Literaturgenre hin. Ariel, die nicht mehr Jungfrau. Bambi, im Land der geilen Böcke. In 80 Tagen durch das Hinterfeld. Ich kenne zwar schon Tutti Frutti, aber das hier ist ein anderer Kosmos. Vor Onkel Mustafa hätte ich zwar keine Hemmungen, aber jetzt, in seiner Anwesenheit, einen dieser Filme abzuspielen, das würde ich nicht schaffen. Ich rufe nach ihm und frage, wo die Betten sind. Er geht wieder in den Getränkeraum, kommt mit einer Rolle blaue Säcke an. Ich solle die Treppen hinter dieser Tür hinaufsteigen. Da seien die Zimmer. Alle Handtücher in einen Sack, die Bettlaken in einen anderen stecken, den Müll auf dem Boden und in den Mülleimern separat in einen dritten. Die Treppe dreht sich wie eine Spirale nach oben. In der langen Diele führen 9 Türen zu 8 Zimmern und einem Waschraum. Das Abziehen der Betten und das Leeren der Mülleimer geht ganz schnell. Der zweite Durchgang ist interessanter. Überall, neben und unter den Betten, liegen gebrauchte Kondome, Slips, Taschentücher, die nach Fisch und Eiweiß riechen. Ich nehme mir ein frisches Handtuch aus dem Waschraum und wickle es um die Hand. So vermeide ich die direkte Berührung. Auf einer Kommode sehe ich eine Gummibanane mit einer Eichel. Die Neugier gebar den Teufel, sagte meine Oma. Unrecht hat sie nicht. Ich drücke auf den Knopf, die Banane fängt an, wie ein Wecker zu vibrieren. Was ist das? Als ich auch mit dem Staubsaugen fertig bin, kommt Onkel Mustafa nach oben, fragt mich, ob alles in Ordnung sei. Ja, wir können fahren. Auf dem Rückweg verspricht er mir 50 Mark. Das ist eine Menge Geld. Ich solle aber bitte ein paar Tage warten. Der Laden hätte noch Schulden. Sobald das Konto wieder gefüllt sei, würde er mir das Geld geben. In den kommenden Wochen fahre ich noch mehrere Male mit ihm mit. Erledige die Arbeit ganz professionell und frage nicht mehr nach dem Geld. Die neuen Entdeckungen in diesem Laden bereichern meine Fantasie. Ich bin nun auf einem anderen Level der Welt. Du erinnerst dich, nach ein paar Monaten kommt das Ordnungsamt und stellt fest, dass hier Frauen ohne Arbeitserlaubnis arbeiten. Auf das sowieso schon überzogene Konto kommt jetzt auch noch ein dickes Verwarnungsgeld drauf. Der Laden muss geschlossen werden. Mein Verdienst ist der Eintritt in eine neue Welt. Eine neue Welt mit sehr viel Synthetik und Gummi.
Es brennt, Fatma. Ich bin jetzt ein wenig verwirrt. Wo waren wir stehen geblieben? In den 80ern?
Mutter, erzähl einfach bitte.
Aus der Türkei kommen beunruhigende Nachrichten. Überall brennt es, junge Menschen werden hingerichtet. Die Zellen sind voll mit politisch Verfolgten. Die Sendezeit des türkischen Programms im WDR ist zu kurz für alle Details. Militärputsch, sagt Yılmaz. Der Putsch hat das Volk in der Türkei gespalten. Die Soldaten stecken tausende Unschuldige ins Gefängnis. Neue Folterkammern werden errichtet. In Briefen lesen wir die Wahrheit. Viele Verhaftete kommen nicht mehr nach Hause. Durch einen Unfall oder Sturz vom Bett ist ihr Sohn, ihre Tochter gestorben, schreiben die Behörden an die Eltern. Aber alle wissen, dass beim Verhör tödliche Methoden angewandt werden. Einige haben Glück. Die werden mit einem körperlichen Schaden entlassen. Dein Opa ist linksorientiert. Deshalb darf er seine Ernte auf dem Getreidemarkt nicht anbieten. Und wenn, nur unter Marktwert an die Großhändler. So schreibt er in einem Brief. Ein neuer Flüchtlingsstrom mündet in Deutschland. Künstlerinnen und Künstler, Schriftstellerinnen und Schriftsteller, Menschen, die sich gegen das Regime stellen. Ich weiß nicht, was links oder rechts bedeutet, Dinger. Der Gott hat uns allen ein befristetes Leben geschenkt. Was soll das Ganze? Dein Papa räumt die beiden Getränkelager der Kneipe auf, legt Matratzen rein. Ich gehe zur Caritas und schleppe einen Sack voll Bettwäsche, Handtücher nach Hause. Viele, die wir aufnehmen, sind orientierungslos, verloren. Oft sind sie nicht in der Lage, das Geschirr in die Spüle zu legen. Ehrlich gesagt, auf Dauer wird es zu viel. Mich macht das Ganze wütend. Natürlich ist Güte was Gutes, aber mehr Zeit und Kraft habe ich auch nicht. Trotz allem schaffe ich es, auch für diese Menschen zu kochen, ihre Wäsche zu waschen. Unter ihnen ist ein Sänger mit Schnauzer und Pferdeschwanz. Er trägt einen Hut und eine dicke Brille. Jim Karaca nennt man ihn. Ich halte von seinen Liedern nichts. Er brüllt wie der Esel im Hof. Jede Menge Musikkassetten hat er in seinem Koffer mitgebracht. Yılmaz und er fahren von einer Kneipe in die andere und verkaufen seine Kassetten. Alle Einnahmen bekommt er. Ich zahle das Benzin für das Auto, übernehme die Theke in der Kneipe und er kommt nicht einmal auf die Idee, 20 Mark auf den Tisch zu legen. Alle klagen über das Unrecht in der Türkei. Doch wenn es um das eigene Geld geht, sind alle die gleichen Geier. Eines Morgens will ich die Kneipe kehren, binde meine Schürze und beginne mit den Aschenbechern. Auf der Thekenablage finde ich seinen Hut und einen Brief mit zittriger Schrift. Ich danke für alles, steht auf dem Papier. Keine Ahnung, wie er es geschafft hat, aber er ist nach Köln gefahren. Ich nehme seinen Hut und werfe ihn in den Mülleimer. Was soll ich mit dem abgetragenen Hut eines fremden Mannes? Einige Jahre später sehe ich ihn auf dem Bildschirm ein Lied brüllen. Schwer habe ich mein Wasser verdient, geteilt habe ich mein Brot mit allen. Ich traue meinen Ohren nicht, so ein Hochstapler. Ohne deine Mutter wäre er bestimmt längst verreckt. Nichts hast du geteilt, nichts, schreie ich den Bildschirm an.
Der Mensch, das ewig blutende Fleisch, Dinscher und Fatma. Papa sagte nach jedem Sommer, vor dem nächsten Sommer kaufen wir uns einen vernünftigen Bus. Was natürlich nie passierte. Entweder war wieder das Geld knapp oder man hatte ihm wieder was Ordentliches untergejubelt. Weißt du noch die Geschichte in Rumänien, Mutter? Willst du sie erzählen?
Nein, erzähl du sie, ich muss hier die Aschure rühren.
Es war die Zeit, in der der Krieg in Jugoslawien ausbrach. Papa hatte sich vom ADAC eine neue Route, die über Rumänien und Mazedonien führte, ausdrucken lassen. Für 3000 Mark hatte er einen neuen Bus besorgt. Wie jedes Jahr wurde er nach dem letzten Schultag mit allen möglichen Kartons und Säcken befüllt. Die ersten 1400 Kilometer wiederholte Papa alle 10 Minuten den Satz: Er lässt sich gut fahren. Dieses Mal haben wir Glück. Das war ein guter Deal mit Osman. Und jedes Mal unterbrachst du ihn: Heide, Bismillah, dein Wort in Gottes Ohr. In Rumänien, kurz vor der mazedonischen Grenze, hatte sich Gott wohl schlafen gelegt, denn unter der Motorhaube fing es ordentlich zu dampfen an. Papa fuhr den Bus zur Seite. Als ob er Ahnung haben würde, wollte er nach der Ursache suchen. Ein LKW parkte hinter uns. Der Fahrer stieg aus, warf nur einen kurzen Blick auf unser Problem und wusste gleich, woran es lag. Damit könnt ihr unmöglich weiterfahren. Im Motorblock ist ein großer Riss. Ich kann nicht zur nächsten Raststätte fahren. Da gibt es bestimmt LKW-Fahrer aus der Türkei, die euch weiterhelfen können. Ich und Papa stiegen in den LKW. Ihr blieb zu sechs zurück. Nach 20 Minuten waren wir in der Raststätte. Alle sagten das Gleiche. Auch wenn der Riss geschweißt würde, hätte es keinen Sinn. Der Zylinderkopf und alle Dichtungen hätten bestimmt auch einen Schaden. Die einzige Möglichkeit wäre, den Bus in ein LKW zu verfrachten und so bis in die Türkei zu fahren. Ein LKW-Fahrer aus Izmir machte ein Angebot. Für 1000 Mark würde er das übernehmen. Was blieb uns übrig? Papa war einverstanden. Als wir wieder bei euch waren, war unser Bus von fremden Menschen umzingelt. Zigeuner, sagte der LKW-Fahrer. Er nahm den Stock hinter seinem Sitz hervor und scheuchte die Menschen weg. Er ließ die Hebebühne runter. Wir sollten den Bus draufrollen. Und schon stand er im LKW. Jetzt waren wir dran. Ich, du, Özgür, Iskender, Hassan, Tante Gülay und Oma gingen auf die Hebebühne. Dann in den Bus, den der Fahrer vorne und hinten mit gürtelähnlichen Seilen befestigte. Dass ich noch solche Tage erleben muss. Ich werde lebendig in die Hölle gestoßen, stöhnte Oma. Durch einen Spalt über der Hebebühne kam ein wenig Licht rein. Der LKW-Fahrer fuhr alle 4-5 Stunden eine Raststätte an, damit wir unsere Geschäfte erledigen konnten. Für uns Jungs gab es die Möglichkeit, in eine leere Flasche zu pinkeln. Nach 2 Tagen stand der LKW im Dorf, im Hof der Großeltern. Der Fahrer aß mit uns noch zu Abend und fuhr dann nach Izmir. Keiner darf es erfahren. Es ist zu peinlich, Kinder, wehe. Wenn ihr ein Wort darüber verliert, reiße ich euch die Köpfe ab. Auch wenn wir diese Reise lustig fanden, sprach keiner darüber. Und ein Jahr später sind wir wieder über Jugoslawien gefahren. Mutter. Stimmt's? Ja, das war das Jahr 1994. Es hieß nicht mehr Jugoslawien. Das ganze Land wurde aufgeteilt. Die Strecke war um die 900 Kilometer lang.
Ich kann mich nicht mehr erinnern. Kann aber gut sein. Holst du mir die Mandeln und die Rosinen? Die können wir jetzt auch in die Aschure reinschütten.
Auch diese Fahrt werde ich nie vergessen. In nur 3 Jahren war alles zerstört worden. Die Autobahn, die Fassaden, aufgerissene Gebäude. Weißt du noch, kurz vor Zagreb bekam Papa Magenkrämpfe. Er konnte nicht mehr und fuhr zu einer Raststätte. In Österreich hatte er ein halbes Hähnchen gegessen. Du hattest ihm noch gesagt, er solle vorsichtig sein. Der Geruch gefiel dir nicht. In der Raststätte gab es einen halb eingestürzten Laden. Da sind wir beide reingelaufen. Milch, 2-3 Liter Milch. Hast du dem Mann gesagt? Er las aus deinem Gesicht, dass die Milch für dich wichtig war. Er stellte 4 Packungen Milch auf den Kassentisch und wollte 50 Mark dafür haben. Du hast nicht diskutiert. Gab's ihm die 50 Mark. Als wir wieder am Bus waren, lag Papa bewusstlos auf dem Boden. Das Gesicht kreidebleich.
Wo seid ihr geblieben? Yilmaz ist gestorben,
rief Oma, die Hände auf die Schenkel schlagend. Öffne du die Milch, Dinscher. In der Mittelkonsole liegt ein Messer, unter der Landkarte. Da lag das schwarze Victorinox-Taschenmesser, auf das Papa immer so stolz war. Ich öffnete die Verpackungen. Du hast die Milch einfach in seinen Mund gekippt. Mutter, du erstickst ihn, rief ich. Nein, mach du dir keine Sorgen. Zwei reichen, lege die anderen beiden in die Kühlbox. Danach hast du ihm den Bauch massiert. Er hat jetzt einen Schweißausbruch. Das ist gut. Wir müssen ihn auf den Rasen tragen. Iskender, Hassan und wir beide haben Papa auf den Rasen getragen. Auf den Bauch, auf den Bauch. Papa öffnete die Augen. Er kam langsam wieder zu sich. Danach erbrach er alles.
Gott, du Allmächtiger, danke, riefst du erleichtert.
Ich sah, dass seine Hose hinten auch nass war. Iskender, hole du das ganze Wasser aus dem Auto und die Tasche mit Ersatzklamotten. Dinscher, gleich drang wir ihn hinter das Gebüsch. Iskender holte die Wasserkanister und die Tasche. Wir trugen Papa dahin, wo du es wolltest. Yilmaz, halt dich fest an den Jungs. An einem Arm ich, an dem anderen Arm Iskender. So stützten wir Papa. Du zogst ihn aus, wuschst ihm deinen gesamten Körper, zogst ihm neue Unterwäsche an. Das war's. Jetzt bringen wir ihn wieder in den Bus. Die Nacht verbringen wir hier. Vor dem Bus, auf einer Decke, hatte Oma schon mit der Trauerfeier angefangen, sprach Suren und verabschiedete sich im Geiste von ihrem Schwiegersohn.
Was? Er lebt noch?
Murmelte sie ungläubig. Alle gemeinsam trugen wir den Papa auf den Hintersitz. Wir warten bis morgen früh, Dinscher. Bringe du den Gaskocher und die Teekanne aus dem Bus. Iskender, du die Decke. Hassan, hier, nimm das Geld und hole Wasser aus dem Laden. Wenn der Gottlose mich sieht, will er bestimmt wieder das Zehnfache. Nach 20 Minuten saßen wir alle auf dem Rasen. Der Tee kochte auf dem Gaskocher. Die Nacht haben wir an dieser Raststätte verbracht. Und in dieser Nacht sah ich zum ersten Mal, auch wenn nur ansatzweise, was ein Krieg für Folgen haben kann. An jeder Ecke standen Männer mit sehr jungen, übertrieben geschminkten Mädchen. Die Lkw-Fahrer begannen zuerst ein Gespräch mit den Männern. Sie einigten sich auf eine Summe. Die Fahrer gaben ihnen die vereinbarte Summe und gingen mit den jungen Mädchen zurück in ihre LKWs. Nach 20 bis 30 Minuten stiegen diese Mädchen wieder aus dem LKWs und gingen müde zu den Männern, die auf sie warteten, holten ihre Spiegel, schminkten das Gesicht nach und das ganze Spiel begann von vorne. Frauen kamen auf uns zu mit ihren barfüßigen Kindern, bettelten um Geld. Männer kamen mit gebrauchten Radios, Fernsehern und boten diese für einen Schleuderpreis an. Innerhalb von 3 Jahren hatte sich dort alles verändert. Papa hatte in Österreich vollgetankt, die Benzinkanister gefüllt. Der ADAC hatte gewarnt, dass man hier lieber nicht tanken sollte. Statt Benzin käme Wasser aus der Zapfpistole. Eine verwüstete Menschenlandschaft bildete sich vor uns. Jahre später haben wir auch von Massengräbern erfahren, von vergewaltigten Frauen, Kindern, Organmafia, von Morden und Ausplünderungen. Auch wenn die deutsche Presse zögerlich bei diesem Thema war, begingen die NATO-Soldaten, die damals als Befreier des Kriegsgebietes gefeiert wurden, ebenfalls Verbrechen. Wie du immer sagst, Mutter, der Mensch, das ewig blutende rohe Fleisch.
Ja, Dinscher, du darfst niemals glauben, dass diese schrecklichen Bilder Geschichte sind. Der menschliche Verstand wird wie sein Körper immer roh bleiben. Und solange ist diese Welt kein sicherer Platz für den Menschen.
Ghetto Blues, das Lied von Fatma. In den Sommerferien fuhren wir gemeinsam vom Dorf in die Stadt zu einem alten Haus, das du vor meiner Geburt von einem Architekten gekauft hattest. Es war mehr eine Bruchbude als ein Haus. Alle Installationen waren notdürftig geflickt. Einen Keller gab es nicht. Es sah einfach so hingestellt aus. »Was wollen wir schon wieder hier?« protestierten Özgür und ich. Während die Mieterin den Tee kochte, versammelte sich die ganze Nachbarschaft vor der Tür, um uns zu begrüßen. Du hattest für jeden eine kleine Tüte vorbereitet. Nur die alleinlebende Nachbarin, sie hieß auch Fatma, kam nicht. Für sie hattest du eine Tafel Schokolade, einen Deo-Roller und ein Aldi-Parfum in der Tüte. Gemeinsam gingen wir zu ihr und klopften an ihre Tür. Zuerst öffnete sie die Tür nur fingerbreit, und als sie sah, dass du da standst, kam sie heraus und umarmte dich. Im Vergleich zu den anderen Frauen sah sie noch sehr jung aus, war immer gepflegt, trug ihr langes schwarzes Haar zusammengebunden im Nacken, befestigt mit einer Haarklammer. Wir gingen für 5 Minuten in ihre Wohnung, und während ihr beide über die Einsamkeit einer Frau spracht, bewunderte ich die farbigen Haarklammern auf ihren Spiegeltisch. Aus seinen Gesprächen mit Papa erfuhr ich, dass ihr Mann bei einem Arbeitsunfall auf einer Baustelle gestorben war, sie seitdem als Putzfrau arbeitete. Auch hier änderte sich die Regel nicht. Sie war jung, sie war schön, eine Frau. Nie würde sie mit Ehre ihr Geld verdienen können und wurde schnell als Schmutzfleck abgestempelt. Andere Frauen saßen Tag und Nacht auf Balkonen, züchteten zwischen ihren Pobacken Würmer, waren auf das Geld ihrer Männer angewiesen und wenn Fatma ihr eigenes Geld verdiente, konnte sie natürlich nur eine Schlampe sein. Was anderes kannten diese Frauen nicht, denn man hatte es ihnen immer nur so gesagt. In Erinnerung an die Gespräche über Fatma zwischen dir und Vater zeige ich in meiner kleinen Geschichte keine arme, einsame Frau, sondern eine Marilyn Monroe oder eine Elizabeth Taylor. Wenn sie über die Straße ging, bebte die Erde. Unter ihrer dünnen Bluse blühte ein Rosengarten. Und die Sonne musste erst auf sie warten, um das Licht auf Gesichter scheinen zu lassen. Im Vorgarten hing ihre frische Wäsche mit Lavendelduft. Wenn sie den Weizen vom Stein trennte, standen junge Männer verborgen ums Eck, mit Zigaretten im Mund, die ihre Schicksale erwürgten. Fatmas Augenbrauen spielten wie Geigensaiten eine Melodie wie die gerade erst ausgebrochenen Stoppeln. Ihre Geschichte verbarg eine blutende Liebe, die sie seit Jahren unter ihrer Seidenhaut trug. Ihre Lieder hörte man aus dem Radio in der Nacht. Zwischen den Gardinen sah man sie tanzend vor dem Spiegel. In einer Hand das Anisglas, in der anderen die Scherben einer verlorenen Verbundenheit. Was passiert ist, wer die Vereinigung gebrochen hat, weiß heute keiner. Vielleicht schrubbt sie deshalb jeden Tag den Balkon mit Seifenwasser, um die gelben Flecken der Zeit vom Leben zu wischen. Sie wusste bestimmt, das Herz wird brennen für alle Ewigkeit, wie das blasse Blau des Eimers, wie die Tauben auf den Telefondrähten, wie die Post zwischen den Fenstergittern. Jeder wird beraubt. Jeder Traum wird Legende. Jede Nacht ein Schmerz unterm Verband. Jedes Auge wird blass hinter topfreifen Lauchzwiebeln. Jedes Leben, das sich nackt zeigt, wird geschnitten. Keiner weiß, welcher Trost ihr geblieben ist. Wenn junge Männer sich ums Eck versammeln, wird sie immer ihre dünnen Blusen auf die Leine hängen. Die Ecke ist erst gegen Nacht wieder unbewohnt. Zurück bleiben die Scherben.